Herzlich willkommen auch meinerseits, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Danke, dass ihr hier seid, während doch so ein schöner Sommertag draußen ist. Aber unsere Seele braucht ja auch Erholung und braucht Hilfe. Und das ist der Tag des Herrn, den Gott uns gegeben hat. Und wir hören mit Freuden sein heiliges Wort. Und ihr habt zwar schon gestanden mehrfach, aber zum Textlesen des Wortes Gottes wollen wir uns gern nochmal erheben. Wir befinden uns im 1. Thessalonicher Brief und heute haben wir die Verse 14 bis 22, also eigentlich nur bis Vers 18. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen. Wir setzen uns gern und erinnern uns an die vorangegangene Predigt zum 1. Thessalonicher Brief. Da ging es darum, dass die Pastoren und Leiter der Gemeinde die Pflicht haben, ihr Amt und ihre Autorität nicht zu missbrauchen. Und die Gemeinde wiederum auch ihre Pflicht darin besteht, ihren Leitern zu folgen und ihre Weisungen gerne anzunehmen, sodass miteinander eine wunderbare, ausbalancierte Art des Zusammenlebens in der Gemeinde möglich ist und wir alle im Frieden miteinander sind. Und jetzt in Vers 14, gibt der Apostel den Leitern noch den Hinweis, dass ihre Motivation, ihre Autorität auszuüben, immer sauber sein muss. Das ist ja auch eine Gefahr, in der sich Leiter nicht nur in der Politik, sondern auch im Gemeindebereich befinden. Unsere Motivation oder unsere Autorität darf niemals aus dem Beweggrund heraus ausgeübt werden, um jemandem etwas heimzuzahlen. Deshalb die Worte in Vers 15: Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten. Es ist schon vorgekommen, dass Leiter von jemandem bereits manches Böse ertragen mussten und sie daraufhin ihr Amt missbrauchten, um sich an ihm zu rächen, in Anführungsstrichen. Sie vergalten bei ihrer Ermahnung und ihrer Disziplinierung Böses mit einer bösen Leiterschaftsreaktion. Und wir haben letztes Mal gehört, dass wir für unsere Leiter beten sollen und Gott möge uns Pastoren helfen, niemals jemandem aus einer Beleidigung heraus zu disziplinieren. Niemals aus einem subjektiven Gefühl einem anderen Menschen gegenüber. Sondern Paulus sagt, trachtet allezeit, Vers 15b, nach dem Guten, das meint, handelt objektiv, handelt gerecht, handelt sachlich und strikt nach Gottes Wort und nicht nach eurer Laune, nach der pastoralen Laune und Befindlichkeit, nicht aus Frust oder Ärger. Vergeltet niemals Böses mit Bösem. Und ihr seht, Leiter haben sich selbst herauszunehmen, wenn sie auch die Gemeinde ermahnen und ihr Zurechtweisung auch geben, dass sie das in voller Hingabe an das Wort Gottes tun, aus Objektivität. Aber nun folgen einige, es sind insgesamt 7 köstliche Kurzermahnungen oder auch Kurzermutigungen des Paulus, die ebenso, was vorher schon gesagt wurde, nicht nur den Leitern, sondern allen Gotteskindern gelten. Wir nehmen heute Morgen nur 3 davon, weil ich hatte vor, alle 7 durchzugehen mit euch. Aber ich finde, das ist zu wertvoll, als dass wir da so durchhasten. Ich denke immer an diese großen Tafeln, die früher einmal an unseren Autobahnen zu lesen waren, in großen Lettern. Da hieß es nicht rasen, sondern reisen. Und ich finde, das sollte ein Pastor mit der Bibel auch machen. Wir sollten niemals auch beim Lesen nicht durch die Bibel rasen und eine Masse von Versen verkonsumieren, sondern wir sollten stille werden und Ruhe dabei haben und jedes Wort auf uns wirken lassen. Denn es ist alles von Gott gegeben durch den Heiligen Geist. Es ist göttliches Wort. Und deshalb also 3 dieser wunderbaren Ausrufesätze. Der erste lautet: Freut euch allezeit. Das heißt, freut euch ununterbrochen. Immer. Paulus spricht hier natürlich nicht von einer fleischlichen, menschlichen Freude, sondern von einer geistlichen Freude. Von einer Freude der Seele und nicht von einer Freude menschlicher Lust. Von einer Freude im Heiligen Geist. Wir lesen von Jesus einmal, er freute sich im Geist. Es ist unmöglich, menschliche Freuden allezeit und immer zuzuhaben. Ihr wisst, wenn Erntezeit ist, jetzt sehen wir die gelb- oder goldgelben Felder und wir sehen, wie die Bauern mit Freuden die Ernte einbringen. Und es ist fröhliche Erntezeit. Aber diese Freude der Ernte, wo ist sie im Winter? Sie ist zeitlich begrenzt. Es gibt eine Wohlstandsfreude. Aber wo bleibt sie, wenn der Reichtum Flügel bekommt und davonfliegt? Es gibt eine Freude über unsere Gesundheit. Ja, freu dich. Aber wir wissen, sie bleibt nicht immer. Es kommen böse Tage. Und auch Jahre der Krankheit und der Gebrechen. Es gibt auch die Familienfreude, die Kinderfreude, fröhliche Zeiten. Aber auch diese Freude wird nicht bleiben. Auch an die Tür der glücklichsten Familie klopft eines Tages der Verfall. Und wehmütig schaut man zurück auf eine vergangene Freude. Wenn deine Freuden nur irdischen und nicht ewigen Quellen entspringen, werden sie irgendwann austrocknen und versiegen. Dass menschliche Freude nur eine kurze Verfallszeit hat, das sehen wir immer, wenn wir uns Fotos aus vergangenen Zeiten anschauen. Die schönen Urlaube damals, wie haben wir uns gefreut. Die Freizeiten, die Abiturfeiern, die Hochzeits- und Familienfeste. Welche Freude hatten wir damals. Aber geblieben, viele Jahre später, scheint nur die Wehmut, das schwere Herz. Denn es war einmal und kommt nie wieder. Menschliche Freude, irdische Freude ist nie dauerhaft. Gewiss, und ich habe das schon anklingen lassen, sollen wir uns auch über irdische Dinge freuen. Freut euch über eure Gesundheit und dass es euch gut geht, dass eure Rente ausreicht und ihr trotzdem in Urlaub fahren könnt. Über deine bezaubernde Ehefrau freue dich. eure Kinder und Enkelkinder, freut euch über die Natur, euer Hobby. Und ich sage auch, genießt euer Essen und Trinken und euer schönes Zuhause. Freue dich über all diese guten Sachen, die dir geschenkt sind. Unser ganzes irdisches Leben ist ein Geschenk von Gott. Es sind Freuden, aber es sind Freuden, sagt Paulus, von denen er nicht sagen kann und auch nicht sagt, freut euch alle Zeit. Freut euch unaufhörlich, das geht nicht. Das kann er nur von ewigen Freuden sagen, von himmlischen und von geistlichen Freuden. Und das müssen wir immer unterscheiden, ihr lieben Geschwister. Das ist ja das Gewaltige, was Christen im Unterschied zu Menschen der Welt haben. Manchmal wird behauptet, wenn du Christ bist, verdirbt es dir die Freude am Leben. Das mag mit anderen Religionen so sein, die dir deine Freude verderben, die dich in ein religiöses Joch zwängen, dich niederbeugen und scheu machen. Das ist das Wesen vieler Religionen auf dieser Erde. Christen können genießen und auch ihr irdisches Leben als ein Geschenk von Gott ansehen. Aber ihre Freude beschränkt sich nicht auf kurze Highlights im Leben. Heute hochjauchzend und morgen zu Tode betrübt. Nein, Gottes Kinder haben eine beständige Freude. Ein Glück, das bleibt. Sie haben einen Grundstrom an Freude in sich, der nie vergeht, der sie immer und immer bis in Ewigkeit erfüllt. Im Buch Jesaja heißt es, und die Erlösten des Herrn werden nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Halleluja. Das ist, wovon Paulus sagt, freut euch alle Zeit. Ihr braucht niemals damit aufhören. Auch wenn die Tage schwer sind, auch wenn die Not groß ist, die Freude am Herrn, die bleibt. Die Freude in Gott, die Freude der Seele, die Freude im Heiligen Geist ist die Freude von dem ewigen Gott alle Zeit. Es ist eine Freude am Herrn, die unsere Stärke ist, sagt es in Nehemia. Sie kommt durch den Heiligen Geist, ihr Lieben, in unsere Herzen, wenn wir von Neuem geboren werden. Das ist der Moment, in dem wir das Licht des geistlichen Lebens erblicken. Das spreche ich gerade auch zu denen, die von dem, was wir sagen, nicht viel gehört haben. Und denen ist das neu und unbekannt. Wie kommt eine solche bleibende himmlische Freude in dein Herz, die niemals aufhört, mitten in deiner Trostlosigkeit? Das kommt dadurch, dass ein Mensch durch die Gnade Gottes von Neuem geboren wird und Christus einzieht in dein Herz und dir ein neues Leben schenkt und dich mit Heiligem Geist erfüllt. Und dann entdecken deine geöffneten inneren Augen Christus am Kreuz, dass er dort sein Blut und Leben für dich gab, für deine Sünden starb und dir ewiges Leben schenkte. Wir entdecken die Wahrheit der Heiligen Schrift und freuen uns über die Herrlichkeit Gottes, über seine Souveränität, über seine liebliche Vorsehung in unserem Leben. Über die Lehren der Gnade, über die Auserwählung vor Grundlegung der Welt, ohne Zutun durch uns mit irgendetwas. Wir freuen uns über die wirksame Berufung, über die Rechtfertigung aus Glauben und über die Bewahrung bis an das Ende. Gott wird mich festhalten. Das ist meine große Freude, an der ich immer meine Lust haben darf. Manche Prediger behaupten, dass ein Kind Gottes sein Heil wieder verlieren kann. Unsere große und überwältigende Freude ist jedoch, dass wir es nicht wieder verlieren können. Denn wir haben einen mächtigen Gott, der keines seiner Kinder verlieren wird, weil er ein guter und fähiger Vater ist, sie alle bis ans Ende zu bewahren, egal wie schwer erziehbar sie sind. Sie werden alle gerettet. Er erzieht sie mit großer pädagogischer Weisheit. Er bringt sie alle zurecht und bringt auch das letzte von 99 Schafen nach Hause, damit ihm kein einziges fehle. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Das ist die Freude, die Heilsfreude, die ewige Freude, das Glück der Erlösten. Das kennt die Welt nicht, aber wir, die wir durch Gott begnadet sind, wissen, wovon wir reden. Halleluja. Darum sagt der Apostel Paulus, freut euch nicht zwischendurch. Freut euch, wenn die Sonne scheint. Freut euch, wenn ihr ein neues Auto bekommt. Freut euch, wenn die Operation gelungen ist. Freut euch, wenn's Essen schmeckt. Hohoho. Freut euch. Nein, freut euch, wenn's nicht schmeckt. Sage Dank alle Zeit, da kommen wir noch gleich drauf, nicht wahr? Oh, wie herrlich ist das. Der Erhalt deines Heils liegt nicht an dir selbst. Wenn es so wäre, wenn du dich nicht selbst bewahrst, dann gehst du verloren, sagt man. Aber was ist das für ein Evangelium? Das ist gar kein Evangelium, sondern das ist Seligkeit aus eigenen Werken, aus eigener Kraft, wie niederschmetternd. Aber gelobt sei Gott, weil ich nicht auf mich selbst geworfen bin, sondern auf Gott. Darum habe ich Hoffnung und darum habe ich ewiges Leben. Welch ein Trost, welche Freude. Wenn ich auch versage, Gott versagt nicht. Wenn ich auch untreu bin, bleibt er doch treu. Er bringt mich heim. Darum kann Paulus schreiben, freut euch alle Zeit. Diese Heilsfreude in unseren Herzen hört nie auf, sie ist immer da. Eine Freude im Geist, mitten in Angst und Not, im Jugendalter und auch im Alter selbst, bei Tag und bei Nacht. Und wir brauchen in Christus niemals mehr traurig sein. Ein Geheimnis, ein Wunder. Jesus sagt einmal, wer aber von dem Wasser, wir können auch sagen, von der Freude trinkt, die ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. In deiner Seele hat der lebendige Gott eine Quelle, eine verborgene Quelle angelegt. Und das ist die Quelle nie aufhörender Freude. Gelobt sei der Name des Herrn. Ihr schaut auch alle ganz fröhlich heute Morgen. Ich sehe es schon. Nun heißt es als nächstes auch wieder etwas Unaufhörliches. Betet ohne Unterlass. Das heißt, betet ohne Aufhören, immer durch. So ähnlich wie mit der Freude. Mit einer solchen Aussage ist natürlich klar, dass nicht die äußere Stimme, die akustische Stimme beim Beten gemeint ist oder die Haltung beim Beten. Selbst wenn es möglich wäre, ist es doch nicht gemeint, 24 Stunden am Tag in Gebetsstellung zu verharren oder immer nur betend umherzulaufen und auch in der Nacht nicht damit aufzuhören. Wenn es heißt, betet ohne Unterlass, ist auch etwas Tiefergehendes gemeint, wie bei der Freude. Die Akustik beim Beten ist nämlich nicht entscheidend. Das ist auch beim Lobpreis so. Die Musik und der Gesangsstil, der für uns immer so eine unglaubliche Bedeutung zu haben scheint und Streit manchmal auch in den Gemeinden hervorruft, das ist für Gott völlig unwichtig. Gott hört nicht mit akustischen Ohren. Wir müssen Gott nicht beeindrucken durch unseren Musikgeschmack. Die Musik und der Gesangsstil spielen für Gott keine Rolle. Es gibt eine Anbetung, die überhaupt nicht gesungen und überhaupt nicht gesprochen werden muss. Das ist die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Sie braucht weder einen Ort, noch einen Berg, noch ein Altar, noch ein Klavier, noch ein Schlagzeug, noch eine Gitarre, noch eine laute Stimme, noch eine Melodie. Das ist Beten, geht tiefer. Das meint Paulus, das wollen wir kurz betrachten. Man könnte darüber eine Predigtreihe halten, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Das Gebet im Geist und in der Wahrheit, das kann ohne Worte stattfinden und deshalb auch ohne Unterlass, immer ohne Aufhören. Manchmal ist Stille sein vor Gott ein stärkeres Gebet als viele Worte. Man kann mehr als 1000 von ihnen sagen und doch nicht gebetet haben. Und umgekehrt kann man ernsthaft beten, ohne ein einziges Wort zum Ausdruck gebracht zu haben. Ein Taubstummer, der nicht hören und nicht sprechen kann, kann der Gott nicht anbeten, weil er nicht singen und keine Laute von sich geben kann? Ja, er kann. Er kann vielleicht noch intensiver als du, der du Zunge und Mund und Ohren besitzt. Mich erinnert das manchmal auch an die Corona-Zeit, als in den Gemeinden teilweise schrille Empörungen stattgefunden haben, dass wir wegen Corona eine kurze Zeit nicht öffentlich singen durften. Da schien das ganze geistliche Leben zusammenzubrechen. Wenn das so wäre, dann wären wir arme Gesellen. Aber unser Lobpreis hängt nicht an unserer Stimme, an unserer Melodie, und unser Gebet hängt nicht an unseren Worten, sondern unser Gebet hängt an unserem Herzen. Ihr versteht mich nicht falsch, besser ihr versteht Paulus nicht falsch. Er sagt nicht, dass Worte beim Beten verkehrt sind. Sie sind für uns eine große Hilfe. Für Gott aber, wie gesagt, von wenig Bedeutung. Mir hilft es sehr, wenn ich beim Beten meine eigene Stimme höre. Das gebe ich zu. Und auch wenn mir meine Frau zuhört und wir Gemeinschaft im Gebet haben, das stärkt mich ungemein. Darum sollen wir auch gemeinschaftlich beten, sodass der andere Amen zu deinem Gebet sagen kann. Aber selbst wenn wir eine Stunde beieinander waren und gebetet haben, müssen wir irgendwann zu Ende kommen und mit dem Beten aufhören. Ich kann nicht ohne Unterlass auf den Knien liegen und nicht den ganzen Tag mit erhobenen Händen lobpreisend durch die Gegend laufen. Ich muss auch mal arbeiten. Irgendwann müssen wir jeden Sonntag auch mit dem Gottesdienst aufhören. Wir können in diesem Sinne nicht ohne Unterlass beten. Das Leben muss auch ohne akustisches Gebet weitergehen. Wir müssen essen und schlafen, müssen lernen und studieren und alles Mögliche. Und doch sollen wir ohne Unterlass beten. Genauso wie wir ohne Unterlass atmen. Hier ist niemand, der eine Pause mit dem Atmen macht hier heute. Ihr seid alle tüchtig dabei, ohne Unterlass. Beten, so hat jemand gesagt, ist der Sauerstoff zum Atmen für die Seele. Nur wer atmet, kann körperlich leben. Und wer betet, nur wer betet, kann geistlich leben. Beten meint Umgang mit Gott, eine beständige, dauerhafte, ununterbrochene Gemeinschaft mit ihm. Wenn meine Frau und ich längere Autotouren gemacht haben, hatten wir Gelegenheit, uns viel zu erzählen. Aber manchmal ging uns der Stoff aus und dann fuhren wir lange Strecken, ohne ein Wort miteinander zu reden. Es war Stille in der Kiste. Und als sie einmal sagte, wir reden ja gar nicht mehr miteinander, dann habe ich zu ihr gesagt, macht nichts, Schatz, die Hauptsache, du bist da. Meine Freude besteht nicht darin, dass meine Frau dauernd redet und umgekehrt wahrscheinlich noch weniger. Sondern unsere Freude ist, dass sie da ist. Und so ist es mit Gott. Er ist da. Wir müssen nicht dauernd plappern wie die Heiden, sagt Jesus, sondern ihn genießen. Unser Herz ist mit ihm verbunden, es lebt mit ihm. Wir treffen Jesus nicht nur in der Gemeinde, nicht nur, wenn wir Andacht halten, sondern er ist immer gegenwärtig. Wir dürfen überall unsere Herzen vor ihm ausschütten. Wir dürfen uns ständig an seiner Gegenwart und Nähe erfreuen und Lobpreis quillt aus unserer Seele. Das ist so, glaube ich, was Paulus meint, wenn er auch von der Zungenrede spricht, die nicht für andere ist, sondern nur zur Erbauung für mich persönlich. Jesus ist so überwältigend nah, dass den Betroffenen die Worte fehlen, um ihren Gott recht zu preisen. Dann kommt der Geist ihnen zu Hilfe und es bricht Jubel in ihnen hervor, dessen Inhalt sie selber nicht verstehen. Aber ihre Seele erhöht dabei den Herrn und ihr Geist freut sich Gottes. Leider wird mit dem Reden in Zungen viel Missbrauch betrieben. Aber wenn wir in den vorgegebenen Leitplanken der Bibel bleiben, dann kann sie eine Hilfe sein, etwas von der Dimension verborgenen Gebets zu empfangen. Dass ihr mich nicht falsch versteht und Paulus nicht, das ist nicht zwingend. Der Heilige Geist teilt seine Gaben aus, wie er will. Paulus fragt, reden sie alle in Zungen? Nein, natürlich nicht. Und wir machen keinen Unterschied zwischen sogenannten Geistgetauften und Nicht-Geistgetauften. Wir sind alle eins in Jesus Christus und mit Heiligem Geist erfüllt. Auch ohne Zungenreden gibt es ein nicht minder erfülltes Gebetsleben im Heiligen Geist, ein Beten ohne Unterlass. Das Geheimnis dazu formuliert Paulus so, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, Vers 3. Und Jesus sagt in Johannes 14, 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Es gibt eine verborgene innere Einheit zwischen Christus und den Seinen. Eine ohne Unterlass stattfindende Lebensgemeinschaft mit Jesus, eine Verschmelzung unserer Seele mit ihm. Du solltest dir vielleicht nochmal die Predigten von der letzten Eckstein-Konferenz anhören, in denen es um unser Einssein mit Christus ging. Ihr könnt euch gewiss erinnern. Da haben wir so eine Idee bekommen, eine Unterweisung ausführlich darin bekommen, was es heißt, beten und anbeten ohne Unterlass. Und vielleicht noch einen Hinweis zu diesem Punkt, ihr Lieben. Wer so mit Jesus lebt, im Heiligen Geist und ohne Unterlass mit ihm in betender Gemeinschaft sein möchte, der kann unter keinen Umständen seinen sündhaften Lebensstil beibehalten. Du kannst nicht ohne Unterlass beten im Heiligen Geist und zwischendurch deine Sünde nachgehen. Dann hörst du auf mit dem Beten. Sofort hörst du auf. Dein Gebet ist unterbrochen. Beten und in Sünde leben verträgt sich nicht. Das ist wie Feuer und Wasser. Deshalb ist meine herzliche Bitte, tu nur Dinge, für die du vom Herrn auch Segen erbitten kannst. Im Ehebruch kannst du nicht beten, Herr, segne meine Sünde. Erfülle mich mit Freude. Wie soll es gehen? Dann ist Schluss mit Beten. Wenn du unzüchtige Filme anschaust, dann betest du nicht ziemlich näher an dein Herz, Herr Jesus, und lass mein Tun gesegnet sein. So halt, das ist nicht Beten ohne Unterlass. Das ist Beten mit Unterbrechung und vielleicht auch gar kein Beten. In Sünde leben und in Gemeinschaft mit Gott leben, das ist wie Feuer und Wasser, wie Himmel und Hölle, die du nicht gemeinsam haben kannst. Ohne Unterlass beten, meint durch die Gnade Gottes ein heiliges Leben zu führen. So ist das. Und nun als drittes und letztes, sei dankbar in allem. Seid in allem dankbar, Vers 18 in unserem Text. Das ist ein Hinweis auf die gute Vorsehung Gottes in unserem Leben. Ein tiefes Geheimnis, das leider auch Christen immer wieder vergessen. Ich gebe zu, auch ich vergesse das manchmal. Die Not kommt, Dinge geschehen, wie wir sie nicht erwartet hätten und wie wir sie niemals erwünscht hätten. Und sie laufen uns zuwider und sofort fangen wir an, uns nicht damit abfinden zu wollen. Wir jammern und klagen und sind unzufrieden. Die Krankheit kommt, die Enttäuschung von Menschen, der finanzielle Verlust oder du findest keinen Ehepartner. Oder die Kinderlosigkeit beschäftigt dich. Kaum wird es schwer im Leben und schon haben wir Frust, schon sind wir unzufrieden und jammern und klagen und aus dem Klagen wird auch ein Anklagen. Wir klagen Menschen an, die ja schuld sind an unserem Dilemma. Und oft klagen wir auch Gott an. Wie konnte er das zulassen? Warum gerade ich? Und manche meinen dann, Gott bestrafen zu müssen und kehren der Gemeinde den Rücken. Ja, sie haben vergessen zu lesen, seid in allem dankbar. In allem, saget Gott Dank alle Zeit und für alles. So heißt es an einer anderen Stelle. Solche lieben Menschen merken nicht, dass sie sich selbst bestrafen, wenn sie von Gott weglaufen. Und an der Spirale von Bitterkeit und Hass drehen sie immer weiter. Das ist keine Lösung. Aus einer solchen psychischen Blockade kommen wir nur heraus, wenn wir das Geheimnis von Römer 8, Vers 29 entdecken. Das kennt ihr alle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn wir verstehen, dass Gott es in jeder Lage, auch in der schlechtesten, immer gut mit uns meint, aus der Perspektive der Ewigkeit, dann fangen wir an zu danken. Und wenn Menschen das entdecken, wenn Menschen das erfassen, dann passiert es immer wieder, wie wir es von jener Frau gehört haben. Sie war eine Zuschauerin unserer Fernsehkanzel. Ich habe von ihr im Hirtenbrief neulich geschrieben, als sie herkam und sie uns hier treffen wollte. Sie wollte sich bei uns bedanken für die Botschaften im Fernsehen, die sie zu Jesus gezogen haben. Und dann klingen ihre Worte noch wörtlich in meinem Ohr: Pastor, wenn mir Gott nicht den Krebs gesandt hätte, wäre ich immer noch in meinen Sünden und wäre nie gerettet worden. Sie hat Gott auch für den Weg danken können, der sehr schwer in ihrem Leben war. Und sie hat verstanden, dass Gott es immer und immer nur gut mit uns meint. Denken wir an die dramatische Geschichte von Josef, dem seine eigenen Brüder, seine Kindheit, sein Elternhaus und seine Heimat gestohlen und ihn als Sklaven in ein fremdes Land verkauft haben. Das Kind hat gewiss bitterlich geweint in jenem Brunnen, in den sie ihn abgelassen hatten, um ihn dann loszuwerden. Wofür sollte er danken? Normalerweise hätte dieser Junge traumatisiert sein müssen, sein Leben lang, und Psychopharmaka nehmen bis zu seinem Tod. Hat er aber nicht. Er ahnte nicht, dass Gott dabei war, eine gewaltige Lebensgeschichte zu schreiben. Der Junge landete bei einer hinterhältigen Chefin, die ihn ins Gefängnis brachte, das auch noch. Aber Gott wendete alles zum Besten. Später, als seine hungrigen Brüder als Bettler vor ihm, er sie wieder traf, rief er aus: Jetzt kommt es. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott hat es getan. Wer das versteht, der kann Gott auch im Brunnen danken, in der Sklaverei. Der kann Gott danken, wenn er verleumdet wird. Der kann Gott danken, wenn er verachtet wird, wenn er Ungerechtigkeit erlebt, wenn er fälschlich ins Gefängnis kommt, wenn man ihm seine Heimat und seine Mutter und seinen Vater nimmt. Man kann Gott danken. Das ist eine stärkere Kraft als jede Psychotherapie, gegen die ich hier nicht predige. Aber es gibt eine verborgene, gewaltige, göttliche Kraft, die uns aus unserem psychischen Schlamassel herausbringt. Und das ist der Weg, Gott zu danken. Dann wirst du ein fröhlicher Mensch mitten im Verlies. Dann kannst du singen wie Paulus und Silas, als er geschlagen und gefoltert worden war. Er lobte Gott und er pries ihn aus dem Herzen, aus den Herzen ihres Innern. Gott wendete alles zum Besten. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Nicht böse Menschen haben dich dahin gebracht, wo du jetzt bist, sondern Gott wollte es so. Hier haben wir das Geheimnis von Erstursache und Zweitursache. Ihr wisst, wir gehören ja einer reformierten Gemeinde an und wir glauben an das Evangelium in allen Punkten. Und so glauben wir auch an die liebliche Vorsehung Gottes. Wir glauben daran, dass nichts geschieht ohne seinen Willen. Auch die Kleinigkeiten in unserem Leben geschehen nicht ohne seine Kontrolle. Nicht mal ein Haar fällt von unserem Haupt ohne seinen Willen. Und nicht ein Sperling fällt auf die Erde vom Himmel, ohne dass Gott es nicht wollte. Wir lesen bei den Sprüchen: Der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr es will. Niemand wird Millionär im Lotto, ohne dass es Gottes Wille ist. Und was damit passiert, ist auch Gottes Wille. Gott steuert das Leben der Menschen. Er steuert auch die Kriege und hält Gericht. Die Bibel sagt, er regiert über allem. Und das letzte Wort spricht er. Und wenn unsere Seele das erkennt, dass nicht die Erstursache für unser Leiden irgendwelche bösen Menschen sind, an denen du dich festbeißt, über die du nicht drüber hinwegkommst, über die du Hass- und Bitterkeitsgedanken hast und dein Leben lang leidest darunter, dass Menschen dir Unrecht getan haben. Dann musst du lernen, dass es eine Erstursache gibt und eine Zweitursache gibt. Die Zweitursache, warum Josef diesen bitteren Weg gehen musste, ist der gewesen, dass Menschen die Ursache waren dahin. Das ist die zweite Ursache. Aber die erste Ursache waren nicht Menschen, sondern es war Gott. Euer Papa Siegfried hat früher gesagt, der Mensch stirbt nicht an seiner Krankheit, sondern am Willen Gottes. Kein Mensch ist an seinem Krebs gestorben, sondern er ist gestorben, weil Gott es so wollte. Erstursache und Zweitursache. Ein Mensch ist auf der Straße ums Leben gekommen. Die Erstursache war, weil jemand anders ihm die Vorfahrt genommen hat. Die Zweitursache. Aber die Erstursache ist, Gottes Stunde war für diesen Menschen da. Das lernen wir aus Gottes Wort. Und wenn wir in diesen Dingen nicht klar sind, vertüddeln wir uns. Und dann kommen wir aus unserer seelischen Erkrankung nicht heraus. Sondern wir dürfen lernen, der Herr regiert und er regiert herrlich in unserem Leben. Er sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er sagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wie gewaltig ist das? Wenn Gott dir das doch heute schenken könnte, dann kann dieser Morgen eine Erlösung für dich werden. Dann kann dieser Morgen eine Befreiung für dich werden aus deiner psychischen, seelischen, geistlichen, aus deinem Gefängnis heraus, dass du durchbrichst zu einem Leben der Dankbarkeit, in dem du immer und immer wieder sagen kannst, Gott Dank für alles und alle Zeit. Und du bist frei wie ein Vogel und du singst Loblieder zu seiner Ehre. Und du weißt, mein Gott macht keine Fehler, sondern alles in allem wird er wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird's wohl machen. Halleluja, Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich mache jetzt Schluss, jetzt beten wir zusammen. Steht mal auf miteinander. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen etwas von deinem großen Geheimnis gehört haben, dass du deinen Kindern geoffenbart hast und in dem sie leben dürfen. Das ist das Geheimnis bleibender Freude, das Geheimnis bleibenden Gebetes und Gemeinschaft mit Gott und das Geheimnis eines dankbaren, fröhlichen Herzens. Schenk es mir und schenk es uns allen. Durch deine Gnade, durch dein Wort, in Jesu Namen. Amen. Amen.